Ja, ihr Lieben, lasst uns miteinander einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift, aus dem ersten Buch Samuel, betrachten. Ich möchte die Geschichte von Hanna und die Geburt Samuels vorlesen. Und durch Gottes Gnade wollen wir sehen, was uns Gottes Wort für unsere Situation, für unsere Christusnachfolge an Hilfe, an Zuspruch, an Trost aus dieser wunderbaren, inspirierten Geschichte geben kann. Ich möchte das lesen, in dem Fall aus der neuen Schlachterbibel, aus dem Manuskript dieser revidierten Bibelübersetzung, die bald auch hoffentlich als gedruckte Bibel erscheinen wird. 1. Samuel, ab 1. Kapitel, ab Vers 1. Und es war ein Mann aus Ramathaim Zophim, vom Bergland Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, eines Ephraimiters. Er hatte aber zwei Frauen, die eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag nun, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hanna aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hanna lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Elkanah aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr: Hanna, warum weinst du und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Erst einmal vielleicht soweit das Wort. Wir wollen uns erst einmal daran erinnern, in was für einer Zeit ist es geschehen, was wir jetzt hier lesen. Wir müssen bedenken, dass wir hier am Ende der Zeit der Richter stehen. Und wer das Buch der Richter einmal gelesen und studiert hat, der weiß, dass das für das Volk Gottes eine sehr, sehr notvolle und betrübende und schlimme Zeit war. So wie wir auch lesen von unseren heutigen Zeiten, in 2. Timotheus 3,1, dass es schlimme Zeiten sind. So waren auch die Zeiten damals schlimme Zeiten. Das Volk Gottes hatte sich von dem wahren Gott abgewandt. Die große Mehrheit des Volkes betrieb Götzendienst. Sie haben nicht mehr nach dem Herrn gefragt und der Herr hat sie immer wieder hingeben müssen in Züchtigungen, in Nöte. Und dennoch ist die Mehrheit des Volkes nicht zu ihm umgekehrt. Es war eine Zeit des Abfalls vom wirklichen Glauben. So wie auch wir heute in einer Zeit des Abfalls vom wahren Glauben leben müssen. Und es war eine Zeit, ja, in der die wirklich gottesfürchtigen, gläubigen Israeliten eine Minderheit waren. Ein Überrest von denen, die den Herrn und sein Wort noch ernst genommen haben, die den Herrn lieb gehabt haben, die dem Herrn auch noch treu blieben, als alle anderen dem Götzendienst und der falschen Anbetung verfallen waren. Und in einer solchen Zeit war es, dass wir von Elkanah hören, das heißt, Gott hat in Besitz genommen, dieser Name, die hebräischen Namen sind ja oft auch wichtig für das Verständnis dessen, was uns die Bibel berichtet. Und wir sehen von ihm, dass er ein Gott hingegebener Mann war. Können wir das von uns auch sagen? Gott hat mich in Besitz genommen. Ich bin ein Eigentum meines Herrn Jesus Christus. Nicht nur indem ich von ihm erkauft bin durch sein Blut, sondern auch indem ich mich freiwillig ihm hingegeben, ihm geweiht habe, zum Dienst, zu einem Leben, das wirklich für den Herrn Jesus bestimmt ist und das wirklich ihn meint. Ich denke, das drückt es auch ein bisschen aus, was dieser Name sagt, dass Gott diesen Mann in Besitz nehmen konnte für sich. Er war ein treuer Knecht Gottes, ein hingegebener Mann. Elkanah war ein Levit, einer aus dem Stamm des 12 Stämmevolkes, der eigentlich berufen war, dem Herrn zu dienen im Heiligtum. Aber wir sehen schon später, wenn wir uns dann betrachten, wie es in Silo aussah, wo die Stiftshütte des Herrn war, dass damals das Heiligtum in einem sehr betrüblichen Zustand war. Und seine Dienste als Levit waren ganz offensichtlich gar nicht gefragt. Aber er hatte dennoch einen inneren Zug zum Heiligtum Gottes. Es war ihm ein inneres Verlangen, immer wieder zu diesem Heiligtum zu gehen und dort Gott anzubeten und ihm Opfer zu bringen. Wir dürfen nicht meinen, dass das damals auch nur die große Mehrzahl der Israeliten getan hat. Ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass sehr, sehr viele auch zu der Zeit, wo Elkanah lebte, eigentlich gleichgültig waren, ihre eigenen Höhenheiligtümer irgendwo hatten oder den Götzen geopfert haben. Es kamen wohl doch einige auch und haben in Silo geopfert, aber viele davon auch nicht in der rechten Haltung. Auch das können wir im weiteren Fortlauf des Berichtes lesen. Aber dieser Elkanah und seine Familie, sie haben den Herrn gefürchtet, sie haben den Herrn geliebt, sie sind von Herzen wirklich dahin gegangen, um dem Herrn Opfer zu bringen und ihn anzubeten. Und dann lesen wir etwas von seiner Familie. Er hatte 2 Frauen. Das ist schon eine Not. Das ist ja eigentlich ein Abweichen von dem ursprünglichen Willen Gottes gewesen. Hannah und Peninna. Und die Hannah konnte keine Kinder bekommen. Peninna war fruchtbar. Sie konnte Kinder bekommen und hat Kinder bekommen. Manchmal war es ja so, dass ein Mann, wenn seine erste Frau keine Kinder bekommen konnte, eine andere dazugenommen hat, damit er Nachkommen für seine Familie erhalten hat. Wir wissen es nicht. Aber auch da sind die Namen vielleicht ganz interessant. Der Name Hannah bedeutet Begnadigte oder Gnade auf Hebräisch. Der Name Peninna bedeutet Koralle. Das ist ein interessanter Gegensatz. Denkt mal drüber nach. Koralle ist ein Schmuckstück, ja, so wie die Perlen, etwas, was äußerlich durch Schönheit beeindruckt, was gefällt. Gnade, Begnadigte, das spricht von etwas ganz anderem. Das spricht davon, dass etwas von Natur aus unvollkommen, hilfsbedürftig, verkehrt ist. Jemand, der Gnade braucht, ja, der ist ein Sünder, der ist nicht vollkommen, der hat nicht aus sich heraus Schönheit, Gerechtigkeit, Gutes, sondern er ist schwach, er braucht die Gnade Gottes. Und das ist doch interessant, wie auch der Lebensweg dieser beiden Frauen eigentlich so dem entspricht. Die Peninna, die hatte das, was eine jüdische Frau damals sich wirklich wünschen konnte. Damals war ja das moderne feministische Denken noch nicht irgendwo vorhanden. Damals haben die Frauen noch von Herzen ihren Schöpfungsauftrag, auch Mütter zu sein, Kinder zu gebären, ernst genommen. Und sie wussten, Kinder sind ein Segen Gottes. Sie wussten auch, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Wir denken oft so, ja, dann schaffe ich mir 2 Kinder an oder ein Kind, aber erstmal will ich noch 10 Jahre arbeiten. Ja, so denken die Menschen heute manchmal. Und sie wissen gar nicht, dass wir uns gar keine Kinder anschaffen können. Ja, dass wir gar nicht in der Lage sind zu entscheiden, ob wir ein Kind bekommen können oder nicht. Daran erinnert uns die Geschichte von Hannah und Peninna. Peninna hatte einen äußeren Segen. Gott hat sie fruchtbar gemacht. Hannah blieb dieser Segen verwehrt. Und wir dürfen gewiss sein, es war ein ernster Stachel, ein wirklicher Schmerz im Leben dieser gottesfürchtigen Frau. dass sie keine Kinder bekommen konnte. Sie wollte Kinder, aber ganz gewiss. Und Gott hat es ihr versagt. Das ist ja das Interessante, dass hier das nicht als ein Schicksal gesehen wird, nicht als etwas, was menschlich zu lösen wäre. Sie war kinderlos. Wir lesen von einer anderen Frau Gottes, von Rahel, wie sie ihren Mann ganz wütend angeht und sagt, schaffe mir Kinder. Und er muss dann sagen, bin ich denn an Gottes statt? Heute meinen wir hätten unser Leben in der eigenen Hand. Wir können alles machen. Wir können alles irgendwie hinkriegen. Aber das stimmt nicht. Unser Leben ist in Gottes Hand. Unser Leib ist in Gottes Hand. Unsere Gesundheit ist in Gottes Hand. Und es war der Herr, der den Mutterschoß von Hannah verschlossen hatte. Schaut, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges hier. Wie gehen wir mit Leid um in unserem Glaubensleben? Hannah konnte doch dem Herrn sagen, schau, ich hab dich doch lieb. Ich will doch dir nachfolgen. Ich will doch für dich Kinder bekommen. Warum verweigerst du es mir? Gibt es Sünde in meinem Leben? Ist da etwas, was dir nicht gefällt? Ich denke, sie hat oft gebetet und sich vor dem Herrn geprüft. Es ist eine Strafe. Was ist nicht in Ordnung mit mir? Warum die Penina und warum ich nicht? Und ich denke, wir können sehr viel lernen von der Haltung, in der Hannah mit diesem Leiden umging, mit diesem Stachel, mit dem, was Gott ihr verweigert hat, was eigentlich eine ganz normale, natürliche Segnung ist, ja, die andere genießen können, wo andere sich dran freuen können, und Hannah durfte es nicht. Und es ist so wichtig, dass wir, wenn wir solche Dinge erleben in unserem Leben, dass wir dann nicht bitter werden, dass wir dann nicht Gott gegenüber unzufrieden werden, hadern mit Gott, wie es die Israeliten immer wieder taten, wenn Gott ihnen etwas verwehrt hat, sondern dass wir diese Dinge aus der Hand Gottes annehmen. Das heißt nicht umsonst, der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ich denke, das ist ein Schlüssel zur geistlichen Reifung, ein Schlüssel zu dem, dass wir in der Schule des Herrn Jesus wirklich wachsen, dass wir die Dinge, die uns Not machen, aus der Hand Gottes annehmen können. Dass wir nicht sagen, das ist jetzt mein Unglück, das ist mein Schicksal, das ist irgendeine blinde Macht, die mir da Not schickt, die vielleicht auch meine Gesundheit betrifft, meine beruflichen Möglichkeiten, meine Entfaltungsmöglichkeiten, sondern dass wir es aus der Hand Gottes nehmen. Ein ganz wichtiges Wort aus 1. Könige 12, 24, was da für uns als Gläubige gelten muss. Dort lesen wir in einem anderen Zusammenhang, im Zusammenhang eines Konflikts zwischen den 10 Stämmen Israels und Juda: Denn von mir aus ist diese Sache geschehen, sprach der Herr durch den Propheten. Sie wollten schon aufeinander losgehen, diese zwei Parteien, Krieg führen um die Königsrechte. Und dann hat Gott gesprochen, lasst ab davon, von mir aus ist diese Sache geschehen. Und wenn wir das bedenken, dass die Dinge in unserem Leben, auch die Widrigkeiten, auch die Nöte und das Leiden, keine blinden Zufälle sind, sondern dass es vom Herrn her geschehen ist, wenn wir manches versagt bekommen, wenn wir in manchem Leiden zu durchlaufen haben, dann ist darin schon einfach auch ein Stück Genesung und geistliche Reifung eingeschlossen. Dann dürfen wir die Dinge auch tragen. Dann dürfen wir Ja sagen lernen zu den schweren Wegen des Herrn. Und ich denke, Hannah hat es gelernt. Es war bestimmt für sie auch nicht einfach. Wir wissen nicht, ob sie es von Anfang an konnte. Aber sie ist nicht verbittert, sie ist nicht zurückgegangen, sie hat sich nicht innerlich abgekehrt von dem Herrn aufgrund dieser Tatsache, dass er ihren Mutterleib verschlossen hatte, sondern im Gegenteil. Sie hat den Herrn gesucht. Und das ist auch das einzig Richtige, was wir tun können, wenn wir in einer solchen Situation des Leidens stehen. Ich möchte es vielleicht noch einmal anwenden, auch auf unser geistliches Leben. Dieses Kinderbekommen ist ja ein Zeichen von Fruchtbarkeit. In dem Fall leibliche Fruchtbarkeit. Für uns als Kinder Gottes ist es ja wichtig, dass wir geistlich fruchtbar werden. Dass wir dem Herrn in unserem geistlichen Leben Frucht bringen. In unserem Dienst. Und wenn da Unfruchtbarkeit ist, Mangel an Frucht, was machen wir dann? Versuchen wir irgendwie menschlich uns drumherum zu mogeln, durch irgendwelche Aktivitäten zu überdecken, dass wir unfruchtbar sind? Oder suchen wir den Herrn? Beten wir, dass der Herr unser Leben wirklich verändert, dass er uns reinigt und läutert, dass er wirklich in unserem Leben zu seinem Ziel kommt? Wir werden das nachher noch sehen, wie Gottes Werk auch an der Hanna in dieser ganzen Leidenszeit fortgeschritten ist und weitergegangen ist. Aber zunächst einmal finden wir im Vers 6 noch ein zweites Leiden, noch einen zweiten Stachel. Manchmal sind gerade geliebte Kinder Gottes schwer geplagt, wenn man es von außen her sieht. Man fragt sich, ja, warum muss denn das jetzt auch noch sein? Sie musste nicht nur unter ihrer Unfruchtbarkeit leiden, sondern die andere Frau hat sie provoziert. Sie hat gestichelt, sie hat sie geärgert, sie hat versucht, sie zu reizen und zu kränken. Letztlich auch, damit sie gegen Gott rebelliert. Wo finden wir das noch? Wir finden es bei der Frau Hiobs. Was hat sie gesagt, als Hiob sein Leiden aus der Hand des Herrn angenommen hat? Sage Gott ab und stirb! Sie hat versucht, den Hiob zur Rebellion gegen Gott, zum Zorn gegen Gott aufzustacheln. Aber Hiob hat diese Versuchung überwunden. Er hat Gott die Ehre gegeben. Er hat nicht gegen Gott rebelliert. Er hat nicht sein Herz verschlossen vor dem Herrn. Und es ist so wichtig, dass wir das lernen. Selbst wenn Menschen noch zusätzlich uns Not machen. Hiob hat es ja auch so mit seinen Freunden erlebt. Dennoch bleibe ich stets an dir, heißt es im Psalm. Ja? Hanna hat an dem Herrn festgehalten, auch wenn sie Not hatte, auch wenn sie das nicht gleichgültig lassen konnte, wenn sie gelitten hat, so hat sie dennoch am Herrn festgehalten. Und jetzt sehen wir in dem folgenden Abschnitt die Frucht dieser Leidenszeit. Ich lese mal ab Vers 9. Und eines Tages stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Hier finden wir etwas von dem Ziel von Gottes Erziehungsweg. Wenn Gott seine geliebten Kinder, die Gläubigen, leiden lässt, wenn er Stachel und Nöte in ihr Leben hinein verordnet, dann tut er es nicht aus Bosheit, er tut es nicht, um willkürlich seine Kinder in Schwierigkeiten zu bringen, sondern sein Ziel ist Liebe. Sein Ziel ist Läuterung, Zubereitung. Sein Ziel ist das Schlacken aus unserem Glaubensleben ausgeschmolzen werden durch das Feuer des Leides. So wie wir es auch im ersten Petrusbrief lesen. Unser Glaube muss geläutert werden. Und zwar im Feuer, wie das Gold. Und das finden wir hier, wie etwas von lauterem Gold im Glaubensleben der Hanna herauskommt plötzlich durch die Zeit des Leidens. Was macht sie? Als sie wieder in Silo am Heiligtum ist, betet sie lange zum Herrn. Und sie tut ein Gelübde. Das war alttestamentlich. Aber was sie getan hat, war ein Akt der ganzen Hingabe, des Opfers. Sie hat nämlich gesagt, Herr, gib mir einen Sohn, aber nicht für mich, sondern dieser Sohn, wenn du ihn mir gibst, er soll für dich sein. Er soll dir geweiht sein, sein ganzes Leben lang. Und das ist etwas Gewaltiges. Ich bin keine Mutter, ich bin ein Vater. Aber ich denke, wir alle können uns ein Stück hineinversetzen in die Gefühle einer Mutter. Ich kann mir gut vorstellen, dass Hannah viele, viele Jahre um einen Sohn gebetet hat. Aber sie wollte den Sohn für sich. Bestimmt nicht in einer bösen, eigensüchtigen Weise, sondern ganz normal. Sie wollte einen Sohn haben. Aber sie wäre bestimmt nicht auf den Gedanken gekommen, ihn völlig dem Herrn zu weihen. Das war ja auch nicht die Regel. Das war ja etwas Freiwilliges. Ja? Und schaut, dadurch, dass Gott ihr das versagt hat, diesen Wunsch, dieses Begehren, hat Gott an ihrem Herzen wirken können, hat sie geläutert. Und sie kam zu einer tieferen Hingabe an den Herrn, als sie es vorher gekommen wäre, wenn sie dieses Leid nicht gehabt hätte. Das ist das Interessante an dieser Geschichte. Sie ist an dem Punkt, dass sie sagt, gib mir einen Sohn, ich bin bereit, ihn wieder loszulassen und ihn dir zu geben. Ihn nicht für mich zu behalten. Und das hat sie ganz gewiss etwas gekostet. Ja, das war ein Stück Sterben. Ein Stück in den Tod geben. So wie wir neutestamentlich als Gläubige unser Eigenleben ja in den Tod geben sollen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist die neutestamentliche Grundlage unseres Glaubenslebens. Da dürfen wir die eigensüchtigen Wünsche und Begehren unseres Lebens in den Tod geben. Und dann können wir Frucht bringen für Gott. Schaut, und so hat es Gott gewirkt. Durch den Stachel des Leidens, durch diesen verschlossenen Mutterleib, hat er diese Mutter in Israel dazu gebracht, dass sie bereit war, einen Sohn dem Herrn völlig zu weihen und zu übergeben. Solange er lebt, kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Das bedeutet, er sollte ein Geweihter des Herrn, ein Naziräer sein, sein Leben lang. Das war die Frucht. Die Frucht der vielen Jahre Prüfungen und Leiden. Hingabe, eine lautere Haltung vor Gott. Sie war bereit, Frucht zu bringen für Gott, ohne dass es ihr selber einen Vorteil gebracht hat. Sogar, dass es ihr Schmerzen bereitet hat, Trennungsschmerzen von ihrem Sohn. Ja, lesen wir weiter. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hannah aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Da antwortete ihr Eli und sprach, geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte seine Frau Hanna, und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass Hanna schwanger wurde. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel, das heißt von Gott erhört. Denn, sagte sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Ja. Hanna hat lange vor dem Herrn gebetet. Und da schaut jemand von außen, der große Priester Eli, und er meint, sie wäre betrunken. Und er fährt sie hart an, weist sie zurecht. Zunächst einmal müssen wir da sehen, eine ganz traurige und bedenkliche Sache, dass der, dem der Dienst am Herrn zuoberst anvertraut war, der hohe Priester Israels, wie er geistlich stand. Er hat nämlich kein geistliches Gespür mehr gehabt. Später lesen wir von seinen Augen, dass sie dunkel geworden waren, dass er nicht mehr so gut sehen konnte. Er war sehr alt, aber das war nicht das Problem, sondern er war geistlich ein Stück selber in seiner persönlichen Beziehung vom Herrn gewichen. Er stand nicht mehr richtig zu dem Herrn Jesus. Und deshalb konnte er auch diese Frau, die da in Hingabe vor dem Herrn war, nicht richtig beurteilen. Er hat ihr ganz falsche Motive unterstellt und hat sie angefahren, als sie vor dem Herrn war. Ich denke, das ist eine Not, dass oftmals wirklich geistliches Leben in Hingabe und Weihung für Gott, für solche, die ein Stück verweltlicht sind, die ein Stück gar nicht mehr in dieser inneren Hingabe an den Herrn, in dieser Weihung für den Herrn stehen, dass es oftmals ja als schwärmerisch, als unnüchtern, als etwas Verkehrtes beurteilt und verurteilt wird. Ich denke, wir finden das heute auch. Es ist eine Gefahr, ja, wenn wir selber diese erste Liebe verloren haben, wenn wir nicht mehr so zu dem Herrn stehen, dass wir selber wirklich ein ihm geweihtes Leben führen möchten, dass wir dann andere verurteilen und Anstoß nehmen an solchen, die das noch tun möchten. Das ist eine traurige Sache. Wir sollten lieber uns selber prüfen und wieder neu bitten, dass wir auch in diese Liebe zum Herrn, in diese Haltung der Hingabe und Weihung für den Herrn hineinfinden, dass der Herr uns da neu hineinleitet, dann sind auch unsere geistlichen Augen wieder klar und hell, die Dinge richtig zu sehen. Aber wir können hier auf der anderen Seite auch etwas lernen von der Reaktion der Hanna. Solche Haltungen wie Sanftmut und Demut sind ja in der heutigen Zeit sehr selten geworden. Sie sind auch überhaupt nicht mehr wünschenswert, ja? Sondern heute soll man durchsetzungsfähig sein, dynamisch auf seinem Recht bestehen können. Ja? So sind die Erziehungsziele in den Schulen, so verhält sich ja auch die Jugend oft. Aber das, was wir hier sehen, ist im Grunde etwas Kostbares. Die Hanna hätte ja allen Grund gehabt, ärgerlich zu sein. Ich denke, ich wäre da erstmal aufgefahren, hätte gesagt, wie kommt der Mann dazu, mich so zu verurteilen? Aber die Hanna ist sehr demütig. Sie sagt einfach ganz offen und sanftmütig, wie es ihr geht. Sie wehrt sich nicht gegen diesen Vorwurf, sie erklärt es ganz einfach. Sie ist eine demütige Frau. Vielleicht hat sie auch in der Schule der Penina gelernt, nicht mehr aufzubegehren, wenn andere Böses über einen reden, wenn andere einen schlecht machen. Das ist eine Lektion, eine geistliche Lektion, die ganz gewiss zu den fortgeschrittenen Lektionen unseres Lebens gehört. Der Herr Jesus, da er gescholten ward, schalt nicht wieder, lesen wir. Ja? Ich merke es bei mir oft, wie ich da ganz anderes reagiere, wenn so etwas unvermittelt an mich herantritt. Und da haben wir noch viel zu lernen, denke ich. Und es entspricht auch gar nicht dem Zeitgeist, aber es entspricht dem Geist Gottes, dieser sanfte und stille Geist vor Gott, 1. Petrus 3, den finden wir bei der Hannah. Und deshalb kann sie so reagieren, als dieser Mann sie so anfährt. Ja, und noch etwas können wir von Hannah lernen. Was hat Hannah gemacht? Sie sagt, ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Und ich denke, das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn unser geistliches Leben mitten in Anfechtungen und Leiden gesund bleiben soll, wenn wir wirklich in der Beziehung zum Herrn auch durch tiefe Täler hindurch lebendig und frisch bleiben wollen, dann müssen wir eines tun, wir müssen unser Herz vor dem Herrn ausschütten können. Er ist doch so gnädig. Er ist der, der uns liebt, der uns erlöst hat, der uns kennt. Er ist unser guter Hirte. Warum wollen wir unser Herz in Verbitterung, in Verhärtung zurückhalten? Ich denke, es gibt manche Gläubige, die in manchen Dingen Wegführung ihres Lebens nicht verwunden haben, nicht verarbeitet haben, nicht aus Gottes Hand annehmen konnten und die Gott gegenüber einfach so eine innere Reserve haben, ein Vorbehalt. Da ist etwas zu bei ihnen im Herzen. Sie sind nicht bereit, ihr Herz ganz auszuschütten. Und das ist eine Quelle, ja, der Not, auch der Entfremdung vom Herrn. Es ist so wichtig, dass wir ehrlich und offen wirklich unser Herz vor dem Herrn ausschütten und wirklich auch wissen, er in seiner Liebe hört uns, er will uns helfen. Ich möchte dann nochmal auf den Psalm 62 kommen, wo wir das auch finden, diese Haltung, das Herz auszuschütten. Das ist überhaupt ein Psalm, der in mancher Beziehung zu der Situation von Hannah in Beziehung steht. Ich lese mal vom Anfang, Psalm 62. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Feste. Ich werde nicht viel wanken. Und dann auf Vers 5. Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Erwartung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Feste. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Herrlichkeit, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraut auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet vor ihm aus euer Herz. Gott ist unsere Zuflucht. Sein Gebot, schüttet vor ihm aus euer Herz. Ja, es ist so wichtig, dass wir ehrlich zu Gott sind, dass wir die Dinge dem Herrn klar sagen. In aller Demut, auch für unsere Not, vielleicht unsere Bitterkeit, unsere ungelösten Fragen im Glaubensleben, ihm offen und vertrauensvoll und kindlich ausbreiten. Dann werden wir auch Gnade finden, dass es weitergeht in unserem geistlichen Leben. Wenn wir aber uns vor ihm verschließen, unser Herz vor ihm verschließen, dann geht es nicht weiter. Dann bleiben wir unfruchtbar. Dann bleiben wir in der Not. Und so finden wir nach vielen Jahren des Harrens, wie Gottes Wort sagt, der Herr gedachte an sie. Unser Glaube ist heute oft auf rasche Antworten ausgerichtet. Wir werden unzufrieden und murren, wenn wir Erhörungen unseres Gebets nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten bekommen. Jahre zu warten. Wer kann das noch? Wer möchte das noch? Hannah hat es lernen müssen, aber letztlich kam die Frucht ihres Harrens doch zum Ausdruck und sie hat Erhörung ihrer Gebete erlebt. Ich bin da erinnert worden an den Hebräerbrief, das 10. Kapitel des Hebräerbriefes, wo es heißt im Vers 35 folgende: Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn ihr bedürft des Ausharrens, auf dass ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Ihr braucht Ausharren. Und das hat Hannah gehabt und sie hat erleben dürfen, wie der Herr ihr Gebet erhört hat. Sie hat einen Sohn bekommen, den Erbetenen. Und deshalb gibt sie ihm diesen Namen, von Gott erhört. Ich bin von Gott erhört worden. Und das wollte sie in dem Namen dieses Sohnes zum Ausdruck bringen, dieses Zeugnis des Glaubens, der den Sieg und die Erhörung davongetragen hat. Lesen wir weiter. Ab Vers 21. Und der Mann Elkanah zog mit seinem ganzen Haus hinauf, um dem Herrn das jährliche Opfer und sein Gelübde darzubringen. Aber Hannah ging nicht mit, sondern sprach zu ihrem Mann: Wenn der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Elkanah, ihr Mann, sprach zu ihr: Tue, was gut ist in deinen Augen, bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Der Herr möge nur sein Wort erfüllen. So blieb die Frau zurück und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf samt drei Jungstieren, einem Epha Mehl und einem Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Aber der Knabe war noch sehr jung. Und sie schlachteten einen Jungstier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten. Und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet habe. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete dort den Herrn an. Ja. Zunächst einmal widmet sich Hannah der Erziehung dieses Kindes. Ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das sehen. Es gibt Abschnitte im Leben, auch einer christlichen Frau, wo sie bei manchem auch etwas zurückstehen muss. Vielleicht auch bei manchen Gemeindeaktivitäten, obwohl man das natürlich nie ohne Not machen sollte. Aber wo es einfach darum geht, die Kinder für den Herrn zu erziehen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir alle in den Gemeinden diesen Dienst als etwas Wichtiges und Wertvolles hochschätzen, dass wir auch für die Mütter beten, die kleine Kinder anvertraut bekommen haben vom Herrn, damit sie sie in der rechten Weise für den Herrn erziehen. Und in den ersten Lebensjahren zumindest haben da die Mütter eindeutig die größere Aufgabe und Verantwortung. Und es ist ein geistlicher Dienst, ein wichtiger geistlicher Dienst. Ja, wir sehen etwas von der Bedeutung dieses geistlichen Dienstes an der Mutter des Mose. Und an dem, was sie in diesen wenigen Jahren an Grundlagen gelegt hat, wo sie dieses kleine Kind, diesen Knaben haben durfte. Es war Gottes Gnade, aber dennoch war es auch der Dienst dieser Mutter, dieser Jochebed, dass Mose später nicht sein Volk vergessen hat, sondern mitten in diesem götzendienerischen Hof des Pharaos von Ägypten an den Herrn, den Gott seiner Väter, gedacht hat und sich zu seinem Volk gehalten hat. Ja, das war auch mit die Frucht ihrer Erziehungsarbeit. Und deshalb lasst uns diesen Dienst nicht geringschätzen, sondern wertschätzen. Und er ist sehr, sehr wertvoll und wichtig in den Augen des Herrn. Da bin ich überzeugt. Und jede Mutter, die es wirklich unternimmt, gerade in der heutigen schwierigen Zeit, Kinder für den Herrn zu erziehen, darf da auf den ganz besonderen Beistand und Segen Gottes auch rechnen. Ist auch schön, interessant, was Elkanah so sagt. Der Herr möge nur sein Wort erfüllen. Das hat mich etwas beschäftigt, weil es nicht so ganz klar ist, worauf sich das eigentlich bezieht. Ja, wir lesen nichts von einem speziellen Wort des Herrn, was jetzt an Hannah ergangen wäre oder an Elkanah in Bezug auf den Samuel. Mich hat es daran erinnert, dass doch mitten in dieser großen Not der gläubige Überrest, der treue Überrest der Israeliten auf den Messias gewartet hat. Dass sie letztlich gewartet haben, dass der Herr durch seine Verheißung erfüllt, Israel zu retten durch den Messias. Dass er seine Verheißung erfüllt, Israel auch wieder zurückzubringen zur Buße durch den Messias. Und ich denke, dass das vielleicht auch damit zu tun hat, dass die Sehnsucht des Elkanah war, dass doch der Messias näher kommen würde. Und es ist ja interessant, dass mit der Geburt des Samuel etwas in Gang gesetzt wird. Dass da eine geistliche Wende geschieht. Weg von der schrecklichen Abfallszeit der Richter hin zu dem Vorläufer des Messias, zu dem König David. Samuel war derjenige, das Werkzeug Gottes, das David, den Gesalbten des Herrn, salben durfte. Ja? Es war eine Wende. Es ist übrigens interessant, dass die Geburt des Samuel in manchem parallel geht zur Geburt des Johannes des Täufers. Ja? Auch die Lobgesänge oder Sprüche, die Frauen, die Mütter da jeweils sagen, es ist sehr interessant, es gibt da Parallelen. Ja? Samuel war der Prophet, der letztlich David, den König, nach dem Herzen Gottes ankündigen durfte. Johannes der Täufer war der Prophet, der den Messias, den Sohn Gottes selber, den König der Könige, ankündigen durfte. Ja, es ist eine Hoffnung da. Der Herr möge doch sein Wort erfüllen. Ja, und dann kommt die Zeit, es werden schon einige Jahre gewesen sein, das Entwöhnen muss nicht unbedingt nur bedeuten, dass es so lange war, wie sie das Kind gestillt hat, aber er war noch ein junger Knabe, als sie ihn dann zu dem Haus des Herrn brachte. Sie hat dem Herrn nicht nur ein Gelübde getan, ein Gelübde der Hingabe, sondern sie hat es auch erfüllt. Ihr Lieben, das ist nicht so selbstverständlich. Ich fürchte, dass manche Gläubige dem Herrn manche Hingabeerklärung abgegeben haben und haben sie nicht erfüllt. Und das ist etwas Trauriges. Darauf kann kein Segen ruhen. Hannah hat diese Gabe, die sie gelobt hat, dem Herrn wirklich gegeben. Ihren einzigen Sohn. Den, auf den sie ihre Hoffnungen gesetzt hatte. Ja, und sie hat zu diesem Opfer noch ein reiches weiteres Opfer dazugebracht. Das ist interessant. Das zeigt etwas von der Herzenshaltung wahrer Anbetung. Sie hat 3 Jungstiere. Und es war damals keine Kleinigkeit. 3 Jungstiere mit hinzugebracht als Opfer für den Herrn. Das war nirgends vorgeschrieben. Das war ein freiwilliges Opfer. Ja? Ein Dankopfer dafür, dass sie ihren Sohn hergeben durfte. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist gegen das Fleisch, oder? Das ist gegen die menschliche Natur. Dass man das hergeben will, woran natürlicherweise das Herz hängt und dann noch zusätzlich ein reiches Dankopfer. Aber das war das, was Gottes Geist im Herzen der Hannah gewirkt hatte. Überströmende Hingabe, überströmende Dankbarkeit dem Herrn gegenüber. Und sie hat es genauso gesagt, ich übergebe ihn dem Herrn, ich stelle ihn ihm zur Verfügung. Andere übersetzen, ich leihe ihn dem Herrn, aber ich denke, das ist mehr dieses zur Verfügung stellen, was hier gemeint ist. Ja? Ich übergebe ihn dem Herrn, alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Ja, und die Folge dieses Opfers, Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft. Aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringen aus dem Staub. Aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn, und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Und Elkanah ging hin nach Rama zu seinem Haus, der Knabe aber diente dem Herrn vor Eli, dem Priester. Ja, wie gesagt, wir müssen uns noch einmal vor Augen führen. Hannah hat hier das Opfer ihres Lebens gebracht. Den einzigen Sohn hat sie dem Herrn übergeben im Heiligtum. Und da ist keine Bitterkeit, kein Zurückhalten, keine Wehmut, seelische Empfindungen, sondern sie kann durch den Geist Gottes sagen, mein Herz freut sich in dem Herrn. Das ist eine große Gnade und eine Frucht des Geistes, wenn wir mitten im Leiden sagen können, aufrichtig sagen können, mein Herz freut sich im Herrn. Das ist etwas, das kennt die Welt nicht, das können nur die wirklich Gott kennen, die gläubig sind, die wirklich diesen Herrn erkannt haben, an dem man sich auch freuen kann, wenn es einem schlecht geht, wenn man in Schwierigkeiten ist. Ich freue mich in deinem Heil. Mitten im menschlichen Verlust kann sie das sagen. Ich hoffe, wir können das auch sagen. Es ist eigentlich das Vorrecht und das Gnadengeschenk, das wir haben in dem Herrn Jesus, dass wir uns freuen dürfen, auch wenn unsere äußeren Umstände schlecht sind. Ja? Wenn auch mein äußerer Mensch vergeht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Wunderbar. Dann können wir danken. Dann können wir uns freuen, mitten in Schwierigkeiten. Wir sehen, wie wirklich Gottes Geist der Hannah einen klaren geistlichen Blick gibt auf seinen Ratschluss, auf sein Werk, ja, auf den Messias letztlich. Ja, das ist ja ein Lobgesang, der letztlich, ein Lobgebet, es letztlich auf den Messias weist. Und mitten in der Not und den üblen Verhältnissen, die damals noch im Volk Gottes herrschten, gibt Gott dieser Frau, die auch ein Stück sinnbildlich für den treuen Überrest Israels stehen kann, gibt Gott ihr einen Blick auf das Heil, das Gott in Christus bereitet hat. Der Herr, sie erhöht den Herrn. Sie ist voller Gottesfurcht und Anbetung und Lob für Gott. Niemand ist heilig wie der Herr, ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Sie hat es persönlich erfahren. Aber das geht weit über die persönliche Erfahrung hinaus, was sie hier durch den Geist Gottes bekennen darf. Ja? Wir sollten selber ganz persönlich erfahren dürfen, immer wieder in den Lebensführungen, es gibt keinen Gott außer dem Herrn und er ist ein Fels, unvergleichlich. Sein Tun ist vollkommen. Wir dürfen auf unseren Gott vertrauen und wir werden nicht zuschanden werden. Hannah hat es erlebt und wir dürfen es auch erleben, wenn wir wirklich ihm von Herzen vertrauen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Erinnert uns das an das Wort des Apostels in 2. Korinther 12, wo er sagt, dieses Trostwort des Herrn weitergibt, ja, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, nicht in den Starken, nicht in dem, was dem Fleisch nach, dem Menschlichen nach groß und gewaltig und fähig und kompetent und ausgebildet ist, sondern in den Schwachen will Gott zum Ziel kommen. Sie will Gott gebrauchen, sie will der Herr benutzen, so wie er die Hannah und den Elkanah benutzt hat, um für sein Volk Segen und Hilfe zu bringen durch den Samuel, so will er auch uns als Schwache, nicht als Starke gebrauchen. Und seine Kraft stärkt uns, wenn wir ihm dienen wollen. Er erhebt den Geringen aus dem Staub. Hannah war gedemütigt worden. Sie war sich ihrer Geringfügigkeit, ihrer Schwäche, ihrer Niedrigkeit bewusst. Und gerade deshalb konnte der Herr sie aus dem Staub erheben. Ja, und wenn wir hochmütig sind, dann müssen wir in den Staub. Das ist Gottes Plan. Kein hochmütiges Herz kann vor dem Herrn bestehen. Das gilt auch für uns Gläubige. Wenn wir hochmütig sind, dann muss Gott uns demütigen. Wenn wir uns demütigen und wirklich in der Abhängigkeit vom Herrn leben, wenn wir Ja sagen zu seinen Züchtigungswegen, dann kann Gott uns aus dem Staub erheben und kann uns Freude und Kraft und Segen schenken. Der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Wörtlich, ja, wird nicht stark aus der Kraft, aus eigener Kraft, ja. Das ist eine Lektion, die hat Hannah gelernt und die dürfen auch wir immer wieder lernen, ja. Der Herr ist unsere Stärke und unsere Kraft. In seiner Kraft wollen wir wandeln und überwinden und dienen, nicht in eigener Kraft. Dann ist das Geheimnis geistlicher Fruchtbarkeit, dass wir in der Kraft des Herrn und nicht in eigener Kraft wandeln und dienen. Ja, und am Schluss dieses Gebetes kommt der Ausblick auf den Messias. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten oder seines Messias oder seines Christus erhöhen. Mitten in der Dunkelheit dieser notvollen Richterzeit schenkt Gott hier einen Blick auf den Messias. Hat sich dieses Wort schon erfüllt? Nein. Wenn wir genau hinschauen, dann weist dieses Wort auf das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit als der König der Könige. Das, was noch vor uns liegt, das, was noch kommen muss, so weit bis an das Ende der Ratschlüsse Gottes, bis an das messianische Friedensreich, lässt Gott seinen treuen Überrest hier schauen. Und Samuel war ein Teil von Gottes Plan, dorthin zu kommen. Ja, er war einer der, die den Weg für den Messias bereiten durften. Lasst uns zum Schluss noch einen kurzen Blick auf diesen Samuel werfen und auf die Söhne Elis. Ich möchte das jetzt nicht vorlesen, aber ich möchte einfach nochmal darüber zum Nachdenken anregen. Wir haben schon gesagt, dass damals das Priestertum in der Stiftshütte in Silo in einem schlimmen, beklagenswerten Zustand war. Eli hatte einmal gottesfürchtig angefangen, ganz offensichtlich. Er war in einer langen Tradition von Priestern, hohen Priestern aufgewachsen und hatte sein Amt geerbt, seinem Vater, und wollte es an seine Söhne weitergeben. Aber Eli war nicht in der wirklichen Frömmigkeit und Hingabe an den Herrn, wie es nötig war. Seine Frömmigkeit war formal geworden, war erkaltet. Er war gleichgültig geworden gegenüber dem Herrn. Und es zeigte sich daran, dass er seinen Söhnen, die verderbt waren, die gesündigt haben, die frech waren, bei denen die Frömmigkeit wirklich nur noch ein äußerer Schein war, dass er ihnen nicht gewährt hat. Dass er sie nicht um des Herrn willen verjagt hat vom Heiligtum, denn das hätte er machen müssen. Er hätte machen müssen, weg mit euch. Hätte sie im Grund sogar umbringen lassen müssen. Aber er hat Kompromisse gemacht. Er hat dem Bösen zugeschaut in seinem Haus. Er hat gedacht, Hauptsache, meine Kinder sind auch irgendwo beim Haus des Herrn. Wie sie sich dort benehmen, ist egal. Hauptsache, sie sind irgendwo dabei. Seine Gefahr auch für Gläubige heute, dass sie der jungen Generation vielleicht selbst schon nicht mehr diese Gottesfurcht und Hingabe vorleben können und dass sie dann oft zufrieden sind, auch in den Gemeinden man zufrieden ist, wenn die junge Generation äußerlich dabei ist und irgendwo mitläuft, auch wenn man merkt, dass sie eigentlich gar keine Gottesfurcht haben, dass gar keine Erweise von echter Bekehrung und echtem Glauben da sind. Sie laufen mit, sie gehören mit dazu. Und wenn dann da Verderbnis geschieht im Gottesdienst des heiligen Gottes, dann drückt man die Augen zu und schaut weg, anstatt klar einzugreifen. Ich fürchte, das ist eine große Not und eine Gefahr, gerade in Gemeinden, die über viele Generationen weg gewachsen sind, wo schon die Urgroßväter gläubig waren. Die Gefahr ist, dass die Gottesfurcht und der Glaube nicht in dem Maß lebendig weitergegeben wird von Generation zu Generation. Das finden wir bei Eli und seinen Söhnen. Und wir finden, dass die Dinge einen Zustand erreicht hatten, wo Verderbnis da war und die Führer des Volkes, die geistlichen Führer, haben weggeschaut und haben es laufen lassen und haben die Verderbnis durchgehen lassen. Hauptsache, der äußere Schein bleibt gewahrt. Die Fassade ist da, in Silo geht alles weiter wie gehabt. Und diese Einstellung, dieser Pragmatismus, das finden wir leider auch in den Gemeinden heute und es ist eine geistliche Gefahr. Das ist die eine Seite. Gott antwortet mit Gericht. Gott nimmt Eli sein Amt weg und er nimmt seine Söhne weg und er lässt es nicht zu, dass dieses falsche, unwürdige, lästerliche Priestertum, dieser Priesterdienst in seinem Heiligtum weitergeführt wird. Das müssen wir, das ist eine ganz ernste Lektion auch an uns. Wenn wir nicht darauf achten, dass auch die kommende Generation in wirklicher Ehrfurcht und Weihung für Gott ihren Dienst tut, dann wird Gott sich nicht mehr zu dem Heiligtum der Gemeinde stellen, sondern wird die Gemeinde beiseite tun. Ja? Auf der anderen Seite etwas Ermutigendes. Wir sehen nämlich, dass Samuel, dieser kleine Junge, mitten in dieser gottlosen Umgebung aufwächst. Fern von seinem gottesfürchtigen Elternhaus. Wir werden erinnert, wieder an Mose, auch an Daniel. Ja? Ja, was hat er denn für Einflüsse um sich herum gehabt? Was hat er denn für Vorbilder gehabt, der Samuel? Keine besonders guten. Und doch lesen wir immer wieder in den folgenden Berichten, Samuel wuchs auf vor dem Herrn. Samuel diente vor dem Herrn. Die Söhne Elis haben immer verderbter gehandelt, aber Samuel ging geradlinig seinen Weg mit dem Herrn. Er nahm zu an Alter und an Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen, heißt es dann. Und schaut, das ist auch eine Ermutigung, gerade auch für die jungen Menschen. Wir können mitten in einer Zeit des Abfalls, mitten in einer Zeit, wo oft nur noch äußerliche Frömmigkeit vermischt wird mit Sünde und Frechheit und Gottlosigkeit, wir können mitten in einer solchen Zeit durch Gottes Gnade immer noch einen treuen, klaren Weg gehen. Wir können dem Herrn dienen in aller Gottesfurcht und Hingabe. Und Samuel wurde mitten in dieser verderbten Umgebung zu einem Werkzeug Gottes, sodass Gott ihn zu seinem Propheten erwählen konnte und Gott durch ihn redete und es hieß nachher, ganz Israel erkannte, dass Gott ihn zum Propheten gemacht hatte. Gott ließ kein einziges Wort von Samuel auf den Boden fallen. Ja? Das kann Gottes Gnade bewirken. Mitten in einer gottlosen Jugend, in einer Jugend, die geprägt ist von Gesetzlosigkeit, wie es leider heute der Fall ist, kann man durch Gottes Gnade erleben, dass noch junge Menschen wirklich vor dem Herrn aufwachsen und dem Herrn von Herzen dienen wollen. Möchte doch der Herr auch ein Verlangen in die Herzen unserer Jungen, auch unserer Kinder legen, so wie ein Samuel zu sein. Wirklich ein gottesfürchtiger junger Mensch, der dem Herrn von Herzen dient, auch wenn andere links und rechts ganz andere Dinge machen. Da müssen wir den Mut haben, anders sein zu wollen, uns auch abzugrenzen von dem bösartigen und gottlosen Treiben um uns herum. Und auf der anderen Seite auch eine Ermutigung für die Eltern. Elkanah und Hannah haben gewisslich gebetet für ihren Sohn dort. Sie wussten ja auch, wie es dort zugeht in Silo. Und dieses Gebet ist nicht unerhört geblieben. Auch wir Eltern, auch vielleicht die Großelterngeneration, die mehr Zeit zum Gebet hat, es ist so wichtig, dass wir beten für unsere Kinder und Jugendlichen, für die jüngere Generation, dass sie doch mitten in dieser verderbten Zeit noch in echter Gottesfurcht, in echter Hingabe und Weihung dem Herrn aufwächst und den Weg unbeirrt geht, trotz der Tatsache, dass links und rechts verführerische Einflüsse zunehmen, die die Herzen der jungen Menschen ablenken wollen von dem Herrn. Und trotzdem durch Gottes Gnade ist es möglich, diesen Weg auch heute noch treu zu gehen. Ja, diesem Wort der Ermutigung möchte ich unsere Betrachtung abschließen. Ich hoffe, dass der Herr uns gezeigt hat, wie gnädig er ist in seinen Erziehungswegen, auch in seinen Züchtigungswegen. Dass der Herr uns zeigen konnte, uns ermutigen konnte, das Herz vor ihm auszuschütten, auch dann, wenn wir vielleicht bitter sind, wenn wir Enttäuschungen und Rückschläge erlebt haben. Von dem Herrn ist die Sache ausgegangen. Aber er ist auch voller Liebe und Barmherzigkeit. Und er bereitet einen Ausgang für jede Anfechtung, für jede Not. Wir lesen es im Jakobusbrief in Bezug auf Hiob. Aber wir durften es hier auch lesen in Bezug auf die Hanna. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir ihm wirklich kindlich und einfältig und lauter vertrauen und dass wir solch ein Leben auch in der Weihung für ihn führen wollen und uns vom Herrn da hineinführen lassen.